Ja, wir beschäftigen uns also heute damit, was denn die für Literaturlisten, für Quellennachweise in wissenschaftlichen Arbeiten notwendigen Angaben sind. Einmal unterschieden, bezogen auf Printdokumente und dann auf Online-Publikationen. Und in einem dritten Schritt geht es noch um eine spezielle Verwendungsart von Quellen, die man Plagiat nennt. Bibliografische Angaben bei Printdokumenten. Was sind bibliografische Angaben? Das Wort kommt aus dem Griechischen, Altgriechischen, von Biblios, das Buch, und Graphein, ein Verb, das heißt so viel wie schreiben oder beschreiben. Bibliografische Angaben sind also Angaben, die man benötigt, um Bücher bzw. allgemeiner gedruckte Texte aufzufinden und dann selbst überprüfen zu können als Leser, ob der Autor, der diese Quelle angegeben hat, diese Quelle korrekt wiedergegeben hat, korrekt zitiert hat, korrekt verwendet hat. So, und was braucht man dazu, zu den bibliografischen Angaben? Bei den bibliografischen Angaben wird zunächst mal in der Regel unterschieden zwischen selbstständigen Schriften und unselbstständigen Schriften. Diese Unterscheidung ist deswegen wichtig, weil sie, um unselbstständige Schriften zu finden, anders vorgehen müssen, als wenn Sie selbstständige Schriften finden wollen. Die üblichen allgemeinen Bibliografien weisen nur selbstständige Schriften auf und keine unselbstständigen Schriften, während Fachbibliografien oft beides nachweisen. Und dann gibt es auch spezielle Bibliografien, die sich nur auf unselbstständige Schriften beziehen. Unter selbstständigen Schriften versteht man Monographien, das ist das übliche Buch, das Sie kennen, das einen Autor oder mehrere Autoren hat. Lexika und Handbücher, Sammelbände und Festschriften. Festschriften sind insbesondere im Wissenschaftsbetrieb ziemlich häufig vertreten, weil es da eine Gewohnheit ist, eine Sitte ist, dass zu runden Geburtstagen renommierten Wissenschaftlern Festschriften gewidmet werden, wo dann Kollegen, ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder auch aktuelle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann jeweils einen Beitrag drin veröffentlichen. Und schließlich Zeitschriften, wobei Zeitschriften man einklammern muss, weil die bibliografisch doch nochmal separat behandelt werden. Aber sie werden ebenfalls als selbstständige Schriften betrachtet. Unselbstständige Schriften sind dann eben Beiträge innerhalb dieser selbstständigen Schriften wie Lexikon und Handbuchartikel, Beiträge zu Sammelbänden und Festschriften und Zeitschriften, Aufsätze. Generell gilt, dass die erste Angabe, die Sie zu machen haben, der Name und Vorname des Verfassers ist. Dabei sollten Sie sich bei Büchern nicht an dem orientieren, was auf dem Einband gedruckt ist. Das gilt für alle bibliografischen Angaben, weil die Verlage gelegentlich auf dem Einband aus Gründen der Vermarktung des Buches von den offiziellen bibliografischen Angaben, unter denen dieser Titel bei der Deutschen Nationalbibliografie geführt wird, abweichen. Sie finden also auf dem inneren Titelblatt grundsätzlich die korrekten Angaben, auf die Sie sich beziehen müssen, wenn Sie einen Titel in einer wissenschaftlichen Arbeit aufführen. Und Sie sollten den Vornamen oder die Vornamen möglichst ausschreiben, weil Sie, denken Sie nur an den Namen Meyer oder Müller, und wenn Sie dann H-Punkt schreiben, davon gibt es dann zigtausende, die Müller H-Punkt heißen. Wenn Sie Hartmut schreiben, gibt es wahrscheinlich immer noch verdammt viele davon, aber Sie grenzen das doch schon mal ein. Also den Vornamen ausschreiben, damit Sie den Autor genauer identifizieren können, als wenn Sie den Vornamen nur abgekürzt sich notieren. Was zu den bibliografischen Angaben grundsätzlich nicht dazu gehört, ist der Titel eines Autors. Also viele Studierende schreiben bei ihren bibliografischen Angaben, beispielsweise wenn sie etwa ein Skript zitieren, Professor, Doktor und so weiter und so fort. Das ist nicht korrekt. korrekt ist, die Titel wegzulassen. Werden nicht mit aufgeführt, akademische Titel. Bücher haben oft mehrere Verfasser. Bis zu 3 Verfassern werden sie alle namentlich aufgeführt. Ab 4 Verfassern wird nur der erste genannt und dann steht dahinter UA, das heißt und andere, oder die lateinische Fassung et alii, abgekürzt et al. Bücher werden zum Teil unter Pseudonymen veröffentlicht, wenn der Autor seinen wirklichen Namen nicht gerne preisgeben möchte. Pseudonyme werden behandelt wie Verfassername. Nun gibt es viele Beispiele, wo der wirkliche Name des Autors inzwischen längst bekannt ist, trotz Pseudonym. In solchen Fällen kann man den Verfassernamen in Klammern, den wirklichen Verfassernamen in Klammern dazusetzen. Zwingend ist das nicht. Und es gibt Titel, die anonym verfasst sind. Die werden dann unter ihrem Sachtitel geführt. Die zweite Angabe, die obligatorisch ist, natürlich der Titel des betreffenden Beitrags oder des betreffenden Buches samt Untertiteln, falls es solche gibt. Auch hier gilt nicht nach dem, was außen drauf steht auf dem Buch, sondern nach dem, was auf dem inneren Titelblatt steht. Das erste Wort bei den Titeln wird immer groß geschrieben. Und bei fremdsprachigen Werken wird die Schreibweise des Originals grundsätzlich übernommen. Viele Texte erscheinen, also vor allen Dingen Bücher, erscheinen in Reihen, in die der Verlag seine Publikationen eingeteilt hat. Diese Reihen haben dann selbst oft wieder Herausgeber, die für die ständige Fortführung dieser Reihe sorgen. Diese Reihen sind meistens mit einem eigenen Titel versehen, also die Reihe hat auch einen Namen oder einen Titel, und die in einer Reihe erscheinenden Schriften werden durchnummeriert. Zu der bibliografischen Angabe gehört dann also, den Reihentitel zu nennen und die laufende Nummer dieses Bandes innerhalb dieser Reihe. Dissertationen und Habilitationen werden oft in Verlagen wie ganz normale Bücher publiziert. Bei Dissertationen und Habilitationen ist aber zusätzlich zu den, insofern wie für normale Bücher üblichen, Angaben noch hinzuzufügen, die Angabe, dass es sich um eine Dissertation oder Habilitation handelt. Und dazu gehört dann auch die Angabe des Hochschulorts, gegebenenfalls der Universität, dann jedenfalls, wenn es mehrere Hochschulen vor Ort gibt, wie zum Beispiel in Darmstadt, wo es außer der Technischen Universität ja noch die Hochschule Darmstadt gibt, also eine Fachhochschule, und die Evangelische Fachhochschule gibt, die ja auch Promotionsrecht haben. Und die Angabe des Jahres der Annahme der betreffenden Dissertation oder Habilitation, was vom Jahr der Veröffentlichung abweichen kann. Manchmal mehrere Jahre vorher liegt, wenn der Verlag länger gebraucht hat, um das Werk dann auch tatsächlich zu publizieren, oder der Autor länger gebraucht hat, um die ihm auferlegten Überarbeitungen vorzunehmen oder wie auch immer. Wir werden nachher uns das Ganze nochmal an einigen Beispielen angucken. Unveröffentlichte Manuskripte können ebenfalls verwendet werden, wenn Sie dazu Zugang haben. Das können beispielsweise Vortragsmanuskripte sein, die aber nicht gedruckt worden sind, nicht von einem Verlag herausgegeben worden sind. Auch hier wird üblicherweise Verfasser und Titel genannt. Als Zusatz dann, dass es sich um ein unveröffentlichtes Manuskript handelt, damit man das einordnen kann. Also ein unveröffentlichtes Manuskript hat natürlich einen anderen Stellenwert als ein veröffentlichtes. Ein unveröffentlichtes Manuskript ist nicht durch einen Qualitätssicherungsprozess durchgegangen. Es kann auch heißen, dass der Autor selber mit dem Manuskript noch nicht so zufrieden ist, dass er es schon veröffentlichen möchte, dennoch aber als unveröffentlichtes Manuskript durchaus schon zur Verfügung stellt, aber sozusagen mit dem Hinweis darauf, dass das nur ein unveröffentlichtes Manuskript eben ist. Das Datum der Abfassung, sofern das auf dem Manuskript vermerkt ist, und das Gleiche gilt für den Ort der Abfassung, sofern das auf dem Manuskript vermerkt ist, sonst entfällt das. Herausgeber bei Sammelwerken hat man einen oder mehrere Herausgeber, die dieses Sammelwerk eben redigiert haben für die Anforderungen von Beiträgen gesorgt haben, für das Qualitätssicherungsverfahren gesorgt haben und so weiter. Das wird genauso behandelt wie Verfasser, also Name, Vorname und so weiter, Vorname möglichst ausschreiben. Auch hier gilt, dass ab 4 Herausgeber nur der erste Herausgeber mit dem Zusatz und andere genannt wird. Ausnahmen werden meistens gemacht bei Lexika und Handbüchern. Auch die haben Herausgeber, aber bei Lexika und Handbüchern hat es sich eingebürgert, hier nicht diese Titel unter ihrem Herausgeber zu führen, sondern unter ihrem Sachtitel zu führen. Herausgeber wird dann erst an zweiter Stelle angegeben. Wir werden das nachher nochmal an einem Beispiel sehen. Da Bücher immer wieder auch überarbeitet werden, in neuen Auflagen erscheinen, zum Teil in neuen Auflagen, die unbearbeitet sind, zum Teil in neuen Auflagen, die mehr oder weniger umfangreich bearbeitet worden sind. Das steht dann auch bei der Auflage dazu. Dann steht also da vollständig überarbeitete oder vollständig neu bearbeitete Auflage oder es steht geringfügig überarbeitete Auflage oder es steht aktualisierte Auflage. Also da gibt es unterschiedlichste Varianten dessen, was da angegeben wird. Dies müssen Sie grundsätzlich angeben, also die Auflage, nach der Sie gearbeitet haben oder mit der Sie gearbeitet haben. Dabei sollten Sie zusehen, dass Sie möglichst die neueste Auflage angeben und verwenden, jedenfalls dann, wenn es darauf ankommt, den jeweils neuesten Stand der Theorieentwicklung bei diesem Autor zu berücksichtigen. Dann eben dazu schreiben, welche Form der Überarbeitung gegebenenfalls stattgefunden hat, so wie es dann in dem Buch auch angegeben ist. Jahr und Titel der Erstauflage nennen, dann, wenn es wichtig ist, das Buch in zeit- und geistesgeschichtlich einzuordnen. Wenn Sie eine Zitatangabe finden, Kant 1973, und Sie nicht so vertraut sind mit der Geistesgeschichte, dann könnten Sie vielleicht auf den Gedanken kommen, dass das noch ein zeitgenössischer Autor ist. Kant, der halt 1973 ein Buch veröffentlicht hat, die entsprechende zeitgeschichtliche Einordnung, dass Kant Ende des 18. Jahrhunderts das betreffende Buch veröffentlicht hat, erste Auflage, erlaubt es dann auch dem Leser, der nicht von sich aus das schon entsprechend weiß, richtig einzuordnen. Also das gehört mit dazu bei solchen Büchern, wenn der Abstand, der zeitliche Abstand zwischen dem Jahr, in dem der betreffende Autor das Buch geschrieben hat und dem Erscheinungsjahr der Auflage, mit der Sie gearbeitet haben oder dem Nachdruck, größer ist. Bei Nachdrucken, Nachdrucke sind also unverändert übernommene Also wo das Buch nicht neu gesetzt wird vom Verlag, sondern wo eigentlich der alte Satz neu wieder verwendet wird, um das Buch auf den Markt zu bringen. Das nennt man Nachdruck. Bei Nachdrucken müssen Sie jeweils Ort und Jahr der Originalausgabe und des Nachdrucks nennen. Auch hierfür bringe ich nachher ein Beispiel. Nachdrucke weisen sich oft dadurch aus, dass man sieht, dass dieses Buch eigentlich in einer früheren Zeit erschienen ist, in der ganzen Typografie, die nicht eine moderne Typografie ist, obwohl das Buch vielleicht jetzt erst nachgedruckt worden ist. Bei übersetzten Werken sollten Sie immer auch Titel und Jahr der zugrunde liegenden Originalausgabe nennen, weil meistens die deutsche Ausgabe mehr oder weniger viele Jahre später erschienen ist als das Original und sehr oft auch einen anderen Titel bekommt, also nicht nur einfach die deutsche Übersetzung des Originaltitels, sondern manchmal eine vollständig andere Titelgebung durch den Verlag erfolgt, die man beim besten Willen nicht mehr als Übersetzung des Originaltitels verstehen kann. Und da ist es ganz interessant zu wissen, wie der Autor eigentlich ursprünglich oder der Verlag, der das Buch ursprünglich herausgegeben hat, im Original dieses Werk benannt hat. Ebenfalls anzugeben ist immer der Erscheinungsort eines Titels. Erscheinungsort ist identisch bei Verlagspublikationen mit dem Verlagsort. Bei Hochschulveröffentlichungen, soweit sie nicht von einem Verlag veröffentlicht werden, ist der Erscheinungsort der Hochschulort. Und bei Veröffentlichungen von Institutionen, wenn sie nicht von einem Verlag veröffentlicht werden, beispielsweise Veröffentlichungen der Bundesministerien, wird der Sitz der Institution als Erscheinungsort angegeben. Wenn kein Erscheinungsort angegeben ist, das kommt gelegentlich vor, dann schreibt man hin ohne Ort, abgekürzt O.O. Manchmal wird der Druckort angegeben. Der Druckort ist aber nicht der Erscheinungsort. Sie können den Druckort auch nicht ersatzweise für den Erscheinungsort angeben. In diesem Falle, wenn nichts anderes angegeben ist, ist das halt eine Publikation ohne Ort. Der Verlag wird nicht immer angegeben. Aus meiner Sicht ist die Angabe des Verlags aber eigentlich sogar hilfreicher als die Angabe des Erscheinungsortes, weil es an einem Erscheinungsort viele Verlage geben kann, in denen ein Buch erschienen ist, während die Angabe des Verlags in der Regel eindeutiger ist und es leichter macht, das Buch sich zu besorgen, als wenn der Ort nur angegeben ist. Auch beim Verlagsname gilt, dem inneren Titelblatt zu entnehmen und nicht dem Einband zu entnehmen. In Fällen, wo der Autor das Buch selbst verlegt hat, auch das kommt vor, nennt man das dann Selbstverlag und wird entsprechend angegeben. Und bei Veröffentlichungen von Hochschulen und Institutionen, die nicht von einem Verlag herausgegeben werden, werden an der Stelle, wo bei Verlagspublikationen der Verlag angegeben wird, die Hochschule bzw. die Institution angegeben. Das Erscheinungsjahr ist anzugeben. Damit ist das Erscheinungsjahr der betreffenden Auflage gemeint. Oft steht in Büchern auch das Jahr des Copyrights. Das ist das Jahr, in dem der Verlag das Recht erworben hat, dieses Buch zu veröffentlichen. Das ist nicht unbedingt das Jahr, in dem er es dann auch tatsächlich tut, also sein Recht auch wahrnimmt. Da kann ein Unterschied bestehen. Also das Jahr des Copyrights ist nicht unbedingt das Erscheinungsjahr. Wenn kein abweichendes Erscheinungsjahr angegeben ist und nur das Jahr des Copyrights angegeben wird, dann kann man auch, darf man auch als Erscheinungsjahr das Jahr des Copyrights angeben. Wenn das Erscheinungsjahr fehlt, dann ähnlich wie beim Ort, schreibt man ohne Jahr, abgekürzt O.J. Und wenn Sie eine spätere Auflage verwenden, dann sollten Sie möglichst auch das Jahr der Erstauflage zusätzlich angeben. Vor allen Dingen dann, ich hatte eben das schon gesagt, wenn zwischen verwendeter Auflage und Erstauflage ein großer zeitlicher Abstand besteht. Also zwingend aus meiner Sicht eigentlich immer dann, wenn der Autor nicht mehr lebt. Und schließlich bei Zeitschriftenjahrgängen oder Zeitschriftenaufsätzen wird die Jahrgangsnummer des Zeitschriftenbandes, in dem der betreffende Aufsatz erschienen ist, angegeben. Viele Zeitschriften werden jahrgangsweise durchnummeriert. Das heißt, Jahrgang 1 ist dann das Jahr, in dem zum ersten Mal diese Zeitschrift erschienen ist. Das kann beispielsweise 1973 gewesen sein. Da man also aus der Jahrgangsnummer nicht ersehen kann, welches Kalenderjahr das war, wird das Kalenderjahr zusätzlich angegeben. Und nach Möglichkeit sollten Sie zusätzlich auch die Heftnummer angeben und dann natürlich die Seitenzahlen, auf der betreffende Aufsatz erschienen ist, weil das ebenfalls das Aufspüren des betreffenden Aufsatzes in Bibliografien leichter macht oder in der Bibliothek leichter macht. So, das waren jetzt die bibliografischen Angaben, die zu der vollständigen Angabe gehören. Sie werden sehen, dass nicht alles davon bei jedem Titel überhaupt in Frage kommt. Ich will das jetzt nochmal an ein paar Beispielen kurz durchgehen. Das erste ist eine typische Monographie, ein Autor mit einem Titel, Angabe des Ortes, des Erscheinungsortes, Angabe des Verlags und Angabe des Erscheinungsjahres. Keinerlei Besonderheiten. Das zweite ist ein Beispiel für mehrere Autoren und Titel mit Untertitel. Ansonsten unterscheidet es sich nicht vom ersten. Das dritte ist eine Monographie mit mehr als drei Verfassern, also ab vier Verfassern, wo dann nur der erste Autor genannt wird und dann mit und andere. Hier handelt es sich außerdem um eine spätere Auflage, die verwendet worden ist, die achte Auflage, die aber offensichtlich nicht überarbeitet oder bearbeitet worden ist, sonst hätte das dabei zu stehen. Ansonsten unterscheidet sich das auch nicht von den vorhergehenden Beispielen. Dann haben wir hier ein Beispiel für ein mehrbändiges Werk. Norbert Elias, Der Prozess der Zivilisation mit Untertitel. Das ist also ein zweibändiges Werk. Hier ist die zweite um eine Einleitung vermehrte Auflage angegeben. Also auch so etwas kann bei der Art der Überarbeitung, die die Auflage erfahren hat, stehen. Das ist also immer anzugeben. Das nächste ist ein Beispiel für ein Werk, das ein Klassiker der Erziehungs- und Bildungstheorie ist, Jean-Jacques Rousseau, Emile oder über die Erziehung. Es handelt sich außerdem um einen Text, der im Original französisch ist. In diesem Falle wird der Herausgeber genannt, der gleichzeitig auch das Werk mit einer Einleitung und mit Anmerkungen versehen hat. Es gibt außerdem eine Übersetzerin dieses Werkes, die anzugeben ist. Und dann die üblichen Angaben zu Erscheinungsort, Verlag und Jahr. Aber wenn Sie hier jetzt den Rousseau mit 1963 zitieren würden, dann wäre das ein Beispiel dafür, dass hier keine korrekte zeitgeschichtliche Einordnung möglich ist. Deswegen also hier in Klammern die Angabe, wann das Werk von Rousseau im Original erschienen ist, nämlich 1762. Sie könnten außerdem auch noch den Originaltitel hinzufügen, da es in diesem Falle allerdings die deutsche Ausgabe dem französischen Titel folgt und eine Übersetzung des französischen Titels ist, wäre das nicht unbedingt notwendig. Das nächste ist ein Beispiel für einen Nachdruck. Karl Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. Das ist 1939, 1941 in Moskau herausgegeben worden, in zwei Bänden. Und es gab in den 70er Jahren einen Nachdruck dieser Moskauer Ausgabe der Europäischen Verlagsanstalt in Frankfurt, die allerdings nicht mit einem Erscheinungsjahr ausgewiesen war. Deswegen steht hier ohne Jahr. Was den Nachdruck betrifft, das, was nachgedruckt worden ist, war 1939 und 1941, ist angegeben. Und in diesem Falle ist sicherlich auch wichtig, wann dieses Werk ursprünglich verfasst worden ist. Es ist ursprünglich 1857, 58 in den Jahren geschrieben worden, aber es ist von Marx selber nie veröffentlicht worden. Und es ist bis zu dieser Moskauer Ausgabe 1939 nur als Manuskript irgendwo in irgendwelchen Archiven geschlummert. Insofern steht hier dann die Zugabe, der Zusatz unveröffentlicht. Dann haben wir ein Herausgeberwerk, Detlef Kochan als Herausgeber eines Sammelwerkes zur Thematik Allgemeine Didaktik, Fachdidaktik, Fachwissenschaft. Und dann kommt der Untertitel. Die Reihe, in der dies erschienen ist, ist die Reihe Wege der Forschung, Band Nummer 68 und dann die üblichen weiteren Angaben. Dann haben wir ein Werk, das von einer Institution herausgegeben worden ist. Also kein Verfassername, sondern eine Institution oder Körperschaft, Institut der deutschen Wirtschaft. Dann der Titel und auch hier handelt es sich um ein Band in einer Reihe, Materialien zu bildungs- und gesellschaftspolitischen Fragen, den Band Nummer 33 und dann wiederum die üblichen Angaben zu Ort, Verlag und Jahr. Dann ein Beispiel für ein Handbuch, das nicht unter dem Herausgebernamen geführt wird oder unter den Herausgebernamen, es handelt sich hier um drei. Deswegen ist es, hatte ja schon gesagt, üblich hier den Sachtitel voranzustellen bei Handbüchern und Lexika. Und die Herausgeber dahinter, da es sich um drei Herausgeber handelt, werden sie alle drei genannt und dann wiederum die üblichen Angaben. Dann ein Beispiel für eine Dissertation. Dietmar Weber, kybernetische Intervention und so weiter und so fort. Das ist 2005 in einem Verlag erschienen. Es ist zugleich als Dissertation, dieses zugleich wird in der Regel dazu geschrieben. Also dies ist eine Verlagspublikation, aber es ist eben auch zugleich eine Dissertation, die an der Technischen Universität Darmstadt im Jahre 2001 angenommen worden ist. Also hier ein Beispiel dafür, dass ein vierjähriger Abstand zwischen der Annahme der Dissertation und der Veröffentlichung liegen kann. Dann haben wir ein Handbuch, Beispiel für einen Handbuchartikel. Alfred Schäfer, Erziehungsphilosophie im Handbuch Kritische Pädagogik und so weiter. Dann wird eben auch angegeben, wer der Herausgeber dieses Handbuches ist. Es handelt sich hier um zwei Herausgeber. Dann die üblichen Angaben zu Ort, Verlag und Jahr. Und dann die Seitenangaben zu dem betreffenden Beitrag in diesem Sammelwerk oder Handbuch. Dann Beispiel für einen Beitrag in einem Sammelwerk. Mal ein Beispiel von mir, vom Wert der Mündigkeit in einem von Peter Euler und Ludwig Pongratz, meinen beiden Kollegen hier am Institut, herausgegebenen Sammelband zur kritischen Bildungstheorie und so weiter und so fort. Und dann die üblichen Angaben mit Seitenangaben, wo dieser Beitrag in dem Sammelwerk zu finden ist. Dann ein Beispiel für einen Zeitschriftenaufsatz, Roland Lauterbach auf der Suche nach Qualität, pädagogische Software und dann die Angabe eben in Zeitschrift für Pädagogik Nummer 35, das ist der 35. Jahrgang, das ist das Kalenderjahr 1989 und dann die Seitenzahl, in diesem Falle brauchen Sie die Heftnummer nicht anzugeben, weil der Jahrgang durchnummeriert wird bei der Zeitschrift für Pädagogik. Das heißt, die nummerieren also von 1 dann fortlaufend fort. Also wenn das zweite Heft erscheint, fängt das nicht wieder bei 1 an, sondern setzt da fort, wo das vorherige Heft aufgehört hat. Sodass also der komplette Jahrgang durchgezählt wird seitenmäßig. Und das können Sie dann, weil Zeitschriften immer jahrgangsweise gebunden werden von den Bibliotheken, können Sie das dann also ohne weiteres finden. Das ist anders, wenn die einzelnen Heftnummern jeweils wieder mit der Seitenzählung bei 1 beginnen. Dann brauchen Sie die Heftangabe, um den betreffenden Beitrag finden zu können. So, das war es mit den bibliografischen Angaben bei Printdokumenten. Zu Online-Publikationen gibt es jetzt nicht viel mehr zu sagen. Im Prinzip werden sie behandelt wie Printdokumente. Das heißt, auch hier grundsätzlich die Verfasserangabe bzw. Herausgeber, auch Seiten im Internet bzw. Dokumente im Internet können ja Herausgeber haben, nicht nur Verfasser haben. Titel, dann Verfassungs- und oder Erscheinungsdatum. Also das ist das, was man auch bei Print-Dokumenten angibt. Was Sie hier nicht haben, ist ein Erscheinungsort, ein Verlag, und ein Jahr der Erscheinung, wie bei Printpublikationen, sondern hier wird dann ersatzweise die URL angegeben, und zwar mit dem Datum des letzten Zugriffs, weil bei Webdokumenten Sie natürlich immer damit rechnen müssen, dass die irgendwie verschwinden, aus dem Internet verschwinden, dass die Webadresse irgendwie auf einmal tot ist, dass sie nicht mehr weiter betrieben wird, dass das Dokument umgezogen ist an eine andere Adresse, dass das Dokument verändert worden ist und so weiter und so fort. Deswegen wichtig, also immer den Datum des letzten Zugriffs, zu dem Sie unter dieser URL dieses Dokument auch tatsächlich gefunden haben, anzugeben. Und ich würde auch raten, immer möglichst einen Download des betreffenden Dokuments zu archivieren oder das Dokument auszudrucken und aufzubewahren, damit Sie nachweisen können, dass dieses Dokument unter dieser URL in dem von Ihnen zitierten Zustand auch tatsächlich existiert hat. Denn Sie wissen, es muss nachverfolgbar sein, nachprüfbar sein grundsätzlich, und Sie sind derjenige oder diejenige, die dafür zu sorgen hat, dass es nachprüfbar ist, und das ist eben bei Webdokumenten mit gewissen Schwierigkeiten verbunden. Diesen Schwierigkeiten begegnet man auf diese Weise. Ja, auch dazu zwei Beispiele zu dem Nachweis von Online-Publikationen. Das erste ist ein Aufsatz von Raphael Capuro zu dem Thema oder unter dem Titel "Was ist ein Bild?". Das wird jetzt hier angegeben, dass es sich um eine Online-Ressource handelt, die aus dem Jahr 2004 stammt. Die ist 2004 verfasst worden, aber aus der Seite geht auch hervor, dass es eine letzte Änderung dieses Dokuments am 18.12.2005 gegeben hat. Also Raphael Capuro selbst hat ein Datum draufgeschrieben, ich weiß jetzt nicht genau welches, aber es war 2004. Das steht auf dem Papier selber drauf, aber auf der Seite steht letzte Änderung 18.12.2005. Das heißt, er hat an dem Dokument nochmal nachträglich Veränderungen vorgenommen. Es ist gut, wenn Sie das zusätzlich auch angeben, weil es dann vermutlich vorhergehende Fassungen des Dokumentes gibt, die in einer Weise abweichen, die Sie nicht nachvollziehen können, wenn Sie erst nach dem 18.12.2005 zugreifen. Sie geben dann die URL dazu an, wie hier getan, und schreiben dann dazu: letzter Zugriff, 30.11.2008, also ich habe da am Wochenende zuletzt drauf zugegriffen. Das zweite ist ein Vortragsmanuskript, als Beispiel von mir, wo der Titel angegeben wird, dann wird dazu angegeben, um was für ein Dokument es sich handelt, dass es sich um ein Vortragsmanuskript handelt. Auch hier dann die Angabe Online-Ressource, URL und so weiter und letzter Zugriff. So, dann sind wir mit dem Thema bibliografische Angaben und Nachweis von Online-Publikationen soweit durch. Und dann komme ich zu einer besonderen, sich zunehmender Beliebtheit erfreuenden Verwendungsform von Quellen, die man als Plagiat bezeichnet. Plagiat heißt so viel wie die wissenschaftliche Leistung eines anderen als eigene ausgeben. Plagiate gibt es natürlich nicht nur in der Wissenschaft, gibt es auch in der Kunst, in der Musik und so weiter. Insofern müsste man genereller sagen, die Leistung eines anderen als eigene ausgeben, aber wir reden hier über Plagiate im Rahmen des Wissenschaftsbetriebs, und da handelt es sich um die wissenschaftliche Leistung eines anderen, die als eigene ausgegeben wird. Plagiate gelten im Wissenschaftsbetrieb als verwerflich. Verwerflich ist ein Ausdruck, der zunächst mal eine starke moralische Konnotation hat. Davon will ich aber erstmal absehen. Ich würde sagen, Sie sollten den Gedanken an das Plagiieren verwerfen. Unter diesem Gesichtspunkt rede ich sozusagen erstmal von Verwerflichkeit, und zwar aus verschiedenen Gründen. Das erste ist sein wissenschaftsimmanenter Grund. Das hat mit dem zu tun, worum es immer wieder geht: Nachprüfbarkeit, Nachvollziehbarkeit, alles dessen, was Sie schreiben, wenn Sie eine wissenschaftliche Arbeit schreiben. Nachvollziehbarkeit heißt, dass das, was Sie in Ihrem, also die Quellen, die Sie in Ihrer Arbeit verwenden, dass Sie die entsprechend nachweisen, und zwar so nachweisen, dass andere das auch entsprechend nachvollziehen können. Wenn Sie Ihre Quellen nicht nachweisen, dann erlauben Sie eben einem anderen nicht, die Herkunft der Gedanken, die in Ihrer Arbeit stehen, tatsächlich nachzuvollziehen oder dem auf den Grund, weiter auf den Grund zu gehen. Also insofern gibt es hier einen wissenschaftsimmanenten Grund. Dieser wissenschaftsimmanente Grund hat aber noch eine weitere Bedeutung, die dann wiederum auch über Wissenschaft hinaus weist. Und das hat etwas mit dem modernen menschlichen Selbstverständnis zu tun und insofern auch etwas mit dem Fach zu tun, das Sie studieren, nämlich mit der Pädagogik. Das will ich mal kurz erläutern. Wenn wir von modernem menschlichen Selbstverständnis sprechen, dann sprechen wir von einer Wandlung im menschlichen Selbstverständnis, die sich ganz wesentlich im 18. Jahrhundert vollzogen hat. 18. Jahrhundert, das war die Zeit der bürgerlichen Revolutionen. Das war die Zeit der Aufklärung. Das war das Ende der Feudalgesellschaft, der Übergang zur modernen bürgerlichen Demokratie. Und dieser Übergang ist verbunden damit, dass die Menschen ein neues Selbstbewusstsein entwickelt haben, nämlich das Bewusstsein von ihrer Fähigkeit, von ihrer Kraft, ihr Schicksal selbst zu bestimmen und zu gestalten. Und diese Fähigkeit oder diese Kraft, das Schicksal selbst zu gestalten und nicht ausgeliefert zu sein an transzendente Mächte oder an andere übermächtige Kräfte in der Welt, Natur, Schicksal, wie immer genannt, oder eben auch Gott als transzendente Einheit, sondern selbst fähig und imstande zu sein, die eigenen Lebensbedingungen auszugestalten und nicht nur die eigenen Lebensbedingungen, unter denen man zu leben hat, sondern auch sich selbst in Bezug auf das, was man ist und was man aus sich machen kann, in die eigenen Hände zu nehmen. Das ist also das, was das moderne Selbstbewusstsein ausmacht, im Unterschied zu dem Selbstbewusstsein der Menschen in der vorbürgerlichen Gesellschaft, in vormoderner Gesellschaft, in der feudalen Gesellschaft, wo das, was einer ist, was einer sein kann, im Wesentlichen von Mächten und Kräften bestimmt ist, die weitaus größer sind als das einzelne Subjekt. Was hat das jetzt mit der Pädagogik zu tun? Dieses moderne Selbstverständnis gründet sich auf die Annahme, dass in jedem Menschen es eine solche Fähigkeit, eine solche Kraft gibt, in jedem Menschen ohne Ausnahme. Und die Kraft oder die Fähigkeit, auf die sich dies bezieht, ist die Vernunftfähigkeit des Menschen. Und mit der modernen Pädagogik hat das insofern etwas zu tun, als die moderne Pädagogik nicht mehr in erster Linie darauf zielt, Menschen irgendwie an gesellschaftliche Bedingungen anzupassen, sie zu formen nach den Interessen der Gesellschaft oder sie so zu formen, dass sie in ihre Klasse, in ihren Stand passen und das tun, was von ihrer Klasse, von ihrem Stand erwartet wird, sondern dass eben ihre Vernunftfähigkeit entwickelt und ausgebildet wird und sie auf diese Weise in die Lage versetzt werden, autonom ihr Leben zu gestalten. Das, was wir in der Pädagogik als Mündigkeit klassischerweise bezeichnen und was sich mit dem Bildungsbegriff verbindet. Und die Entwicklung der modernen Wissenschaft als eines Verhältnisses zur Welt, dass diese Welt als prinzipiell durch die menschliche Vernunft erschließbar, begreifbar versteht und eben darüber vermittelt, über die Erschließbarkeit, über die vernünftige Erschließbarkeit der Welt, über die Begreifbarkeit der Welt, auch die vernünftige Gestaltbarkeit der Welt nach menschlichen Vorstellungen annimmt. Das macht den Zusammenhang zwischen eben dem modernen Wissenschaftsverständnis und dem modernen Pädagogikverständnis aus. Und zum Bildungsbegriff aus. Und insofern steckt durchaus auch so etwas wie ein Ethos, sowohl in der Pädagogik als auch in dem, was Wissenschaft ausmacht. Ein Ethos, das nichts Geltung beanspruchen darf, was nicht der menschlichen Vernunft grundsätzlich zugänglich ist. Und alles, was sozusagen sich auf etwas anderes beruft als auf die Vernunft, nämlich auf Glaube, Gehorsam, Autorität und so weiter, ist grundsätzlich in Frage zu stellen. Das gilt in der Wissenschaft so und das gilt eigentlich auch im modernen Pädagogikverständnis so, jedenfalls so, wie es in der Wissenschaft der Pädagogik seit der Aufklärungszeit vertreten wird. Und das ist sicherlich auch das Pädagogikverständnis, mit dem Sie hier in Darmstadt durch mich und meine Kolleginnen und Kollegen konfrontiert sein werden. Und es hat viel mit dem zu tun, was Ihre erste Teilaufgabe war, sich seine eigenen Gedanken zu machen, Freiheit der Wissenschaft in Anspruch zu nehmen als ein Moment dessen, was auch Persönlichkeitsentwicklung im pädagogischen Verständnis ausmacht. Insofern habe ich also jetzt über den wissenschaftsimmanenten Grund hinaus auch einen pädagogischen Grund für die Verwerflichkeit von Plagiaten angegeben. Wenn Sie ein Plagiat verwenden, das heißt also die Leistung eines anderen, nehmen wir mal als Beispiel, Sie bedienen sich auf der Website hausarbeiten.de oder diplomarbeiten.de der Arbeit, die ein anderer Student dort eingestellt hat. Das kostet in der Regel Geld. Sie zahlen vielleicht 20, 30 Euro dafür, dass Sie diese Arbeit sich downloaden können. Das ist teurer möglicherweise, als ein anständiges Buch sich zu dem betreffenden Thema zu kaufen. Aber ein Buch kann man schlecht plagiieren, während so eine Diplomarbeit, die ist von der ganzen Art, wie sie geschrieben ist, ja schon eher studentisch. Und die scheint sich dann eher als günstige Gelegenheit anzubieten, sie einem Betreuer unterzujubeln, als eigene Leistung, ohne dass der es merkt. Sagen wir mal, sie tun es und er merkt es tatsächlich nicht. Ich würde sagen, sie ziehen dennoch den Kürzeren, weil sie eine Chance einfach sich entgehen lassen. Sie lassen sich auf diese Weise eine Chance entgehen, eine Chance, sich selber zu entwickeln, entgehen. Jedenfalls, wenn man das, was sie im Studium machen, betrachtet als eine Gelegenheit, eben als eine Chance, sich selber weiterzuentwickeln, durch die Auseinandersetzung mit den Themen, mit denen sie sich im Studium eben beschäftigen. Und zwar durch die eigenständige, durch die selbstständige Auseinandersetzung mit diesen Themen. Sie geben sozusagen ein Bild von sich, sie maskieren sich in gewisser Weise, indem sie die Arbeit von jemandem anderen verwenden, dass dem, der sie wirklich sind oder die sie wirklich sind, nicht entspricht. Insofern täuschen sie nicht nur jemanden in diesem üblichen Sinne, sondern sie täuschen auch über sich. Sie täuschen sozusagen eine andere Person vor durch das, was sie da abgeben, als sie tatsächlich sind. Und das hat Folgen. Sie müssen ja dann versuchen, dieses Bild aufrechtzuerhalten, das Sie da täuschend entworfen haben. Und Sie sind sozusagen, indem Sie dies versuchen und möglichst auch durchhalten müssen, nicht mehr Sie selbst. Das ist also das, was ich meine mit einem pädagogischen und mit pädagogischen Gründen für die Verwerflichkeit von Plagiaten. Daneben gibt es natürlich die übliche moralische Gründe, dass sie im Grunde genommen ja jemanden beklauen, wenn sie das tun. Das hat auch rechtliche Aspekte, sie verletzen Urheberrechte, wenn sie dies tun und sie verstoßen gegen Regeln für gutes wissenschaftliches Arbeiten, denen sie an der Universität, wenn sie studieren, unterworfen sind. Und es kann also auch an der Uni für sie unangenehme Konsequenzen haben, wenn sie Plagiate wenn sie plagiieren. Also meine dringende Empfehlung, tun Sie es nicht. Da, wo es besonders leicht ist zu plagiieren, ist es auch besonders leicht, Plagiate aufzudecken. Selbst wenn Sie jetzt nur pragmatisch sozusagen an diese Frage rangehen, auch aus pragmatischen Gründen sollten Sie es lassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie erwischt werden, ist ziemlich groß. Und die Konsequenzen, die daraus resultieren, stehen in keinem Verhältnis zu dem, was Sie sich dadurch erspart haben. Es ist erstens mal eine fürchterliche Peinlichkeit, erwischt zu werden. Es ist wirklich nicht schön, dazustehen als Täuscher, Betrüger, als jemand, der es selber nicht kann, der sich bei anderen bedienen muss und so weiter und so fort. Und das Zweite ist, dass Sie unter Beobachtung stehen, von da ab unter einer Beobachtung stehen, die auch nicht gerade Ihnen das Leben an der Universität erleichtern wird. Also, lassen Sie es. Ja, das war's für heute.